Friedrich Merz.
Nicht einfach Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
So you gotta pay.
Mr. President, have mercy upon the people.
Volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohne Sorge und Andreas Horchler. Heute zum Teil aus der Hüfte. Schlagfertigkeit in Kommunikation und Rhetorik. Hallo Klaus.
Hallo Andreas.
Wir müssen einen Disclaimer machen. Erstmal, wir haben ja kürzlich eine Folge gemacht über Improvisation. Und der ein oder andere mag denken, naja, also Improvisation haben sie schon gemacht, Schlagfertigkeit, wo ist denn da überhaupt die Differenz? Ich meine, da ist schon eine relativ signifikante Differenz da und ein klarer Unterschied. Die Improvisation ist eben das wirklich unvorbereitete Sprechen und die Schlagfertigkeit ist eben situativ auf eine Situation reagieren, ohne da groß geskriptet zu sein. Wie würdest du es interpretieren, diese Unterschiede?
Ja, Improvisation würde ja wirklich heißen, ich habe mich nicht vorbereitet, was für uns beide ja grundsätzlich ein No-Go ist, weil Vorbereitung gerade bei Vorträgen, Seminaren, Workshops das A und O ist, um sicher zu sein. Und Improvisation heißt ja, nein, ich mache einfach mal. Das ist mal eine ganz andere Erfahrung, die man auch machen sollte, damit man da das Erfahrungswissen natürlich ausbaut. Und da kann man sich einfach wunderbar ausprobieren. Wie schnell greife ich auf irgendwelche Sachen zurück? Welchen Fundus habe ich? Und wie reagiere ich wirklich spontan auf Begebenheiten? Bei der Schlagfertigkeit ist es so, da müssen wir ja unser Terrain gar nicht verlassen, von wegen Vorbereitung und so weiter. Das ist ja da alles mit drin. Aber in jedem Vortrag, in jedem Workshop kommt ein Zwischenruf, kommt eine Frage, oh ja, kommt eine Attacke. Muss ja nicht immer bösartig sein, kann aber. Und dann geht es darum, schnell und souverän und im besten Fall geistreich zu reagieren. Warum? Weil es auf deine Kompetenz einzahlt.
Ganz genau, ganz genau. Überliefert von Winston Churchill.
Ja.
Eine Dame sagt zu ihm, wenn Sie mein Mann wären, würde ich Ihnen Gift in den Tee tun. Antwort von Winston Churchill, und wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn trinken.
Zerstört.
Kann man so machen. Aber das kann man natürlich so machen, wenn man Winston Churchill heißt, ja? Und
ja,
natürlich zu den großen Geistern des 20. Jahrhunderts gehört. Aber selbst wenn man ein bisschen tiefer fliegt, und wir beide haben das natürlich in unserer praktischen Arbeit erlebt, dass auch wenn man, naja, auf der halben Flughöhe unterwegs ist, immer noch ganz gut punkten kann. Ja. Und das dazu gehört, ein Inhaltsstoff hast du schon gesagt, vorbereitet sein. Das ist natürlich so ein Mantra, das wir hier verbreiten. Aber wir tun das ja auch nicht ohne Grund, weil es einfach von vielen Kolleginnen und Kollegen nicht so super ernst genommen wird. Aber das müssen wir tun. Also wir müssen wirklich ernsthaft uns in den Stoff, und in der Regel haben wir damit sehr unterschiedlichen Inhalten zu tun, wo wir eigentlich gar keine Fachleute sein können im einen oder anderen Fall und dennoch dort performen müssen, also so tief wie möglich in die Materie rein. Denn der Nebeneffekt in unserem heutigen Thema Schlagfertigkeit ist aus meiner Sicht, dass wenn du super gut vorbereitet bist, also echt viel gelesen hast, mit Leuten geredet hast, Vorbereitungstalks gemacht hast mit Gästen und so weiter, dass du dann eben das Spielbein auch entwickelt hast, ganz natürlich, wo du auf den pöbelnden Menschen da im Publikum oder mein Liebling, der das Co-Referat hält, ja, der wirklich mal ausholt und damals im Jahr 1967 haben wir schon gesagt, so kann es nicht weitergehen, weil die Daten ein ganz anderes Bild gezeigt haben. Und dann hast du erstmal die Not, diesen Menschen elegant zu unterbrechen und wieder im Prinzip in die Vorderhand zu kommen. Und auf der anderen Seite tatsächlich eine Replik darauf zu haben. Wenn du vorbereitet bist, dann kannst du das machen. Und dann kommen wir zu unserem Motto, zum Teil aus der Hüfte. So erklärt sich auch dieser Titel, weil aus der Hüfte ja, weil es situativ, aber nur zum Teil, weil du super vorbereitet bist.
Wenn ich mein Thema von allen Seiten geistig durchdrungen habe oder auch immer wieder in meinem Thema, jetzt wie bei mir mit den Rhetorikseminaren oder auch Persönlichkeitsentwicklung und Führung, wenn du da dauernd unterwegs bist, hast du natürlich ganz viele Dinge schon erlebt und gehört, aber auch thematisch, wie ich sagte, durchdrungen. Das heißt, es gibt weniger Situationen, die dich völlig überraschen. Die gibt es immer noch und das ist auch gut so, das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus. aber du hast vieles schon erlebt und eben geistig alles schon durchdrungen, dann bist du schneller. Jetzt stell dir das Gegenbeispiel vor, du bist überhaupt nicht vorbereitet, du bist unsicher und dann kommt noch so ein Zwischenruf, der dich fordert und das zahlt dann ein auf deine Unsicherheit, deine Nervosität, kriegst vielleicht noch Panik, oh Gott, jetzt denken die alle, ich habe keine Ahnung, ich bin Vollpfosten, ich gehe lieber Kaffee trinken, als hier weiter zuzuhören. Und dann spielt dein Gehirn dir einen Superstreich und du kriegst Panik und dann bist du alles andere als souverän.
Blockbuster-Kopfkino.
Ja, das liegt natürlich an uns selber. Wieder mal, ne? Wie wir so oft gesagt haben, wir gehen mit einer Haltung rein, mit einem Standing, mit einer inneren Stärke und all das spielt natürlich eine Rolle bei der Schlagfertigkeit. Das ist doch völlig klar.
Umgekehrt aufgezäumt kann man ja genauso gut sagen, es gibt eine Reihe von Hindernissen für die Schlagfertigkeit. Die eine haben wir jetzt ganz klar eingegrenzt. Das ist definitiv, und das ist ein riesengroßer Block, die Vorbereitung oder der Mangel an Vorbereitung. Und du hast es jetzt schon angedeutet, es gibt natürlich diese psychologischen Faktoren, die wir auch mal benennen müssen. Und ich glaube, das fängt ganz einfach an mit dem richtigen Mindset. Also wie gehe ich, mit welcher Haltung gehe ich auf die Bühne tatsächlich?
Ja, ganz wichtig.
Auch das ist immer komplett im Paket. Das hat auch natürlich mit der Vorbereitung zu tun. Denn wenn ich gut vorbereitet bin, habe ich einen gewissen Stolz und habe eine breite Brust und sage, ey, mir kann sowieso nichts passieren. Ich freue mich jetzt darauf, auf diese Bühne zu gehen und mit diesen Menschen zu arbeiten.
Ja, mir ist ganz wichtig, dass wir klar machen, dass die Schlagfertigkeit nicht so eine Sprücheklopfernummer ist. Das ist es nämlich gar nicht. Das wird aber häufig verwechselt. Ja. Darum geht's nicht. Das hat für mich, wie ich eben sagte, ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun natürlich. Ganz viel mit Mut. Du musst ja auch mutig sein in der Situation, das ist klar. Aber du musst natürlich auch neugierig sein. Wen habe ich da? Was kommt da? Und warum werde ich jetzt mit dem und dem Satz, mit der Aussage konfrontiert? Und was ich für alternativlos halte oder sagen wir nicht zu diskutieren halte, ist, du musst absolut bereit sein zu scheitern in der Situation.
Ja.
Weil manchmal geht es so dermaßen schief, ja, geht so in die Krütze und dann war es so. Und du kannst ja nicht zurückspulen, weil du kennst das, häufig erleben wir, da kommt irgend so ein Zwischenruf oder ein Angriff, ein verbaler und bei dir ist irgendwie gerade Vakuum. Und nachher, wenn du nach Hause fährst, da fallen dir ganz tolle Sachen ein. Wow, ja. Dem hätte ich das gesagt, das hätte ich auch noch gesagt. Ja, aber die brutale Wahrheit ist ja, die Situation ist vorbei und wir können nicht zurückspulen. Es ist leider so. Deshalb scheitern müssen wir bei dem ganzen Thema Schlagfertigkeit voll mit einpreisen. Und das ist genau richtig.
Genau. Klaus ohne Sorge und Scheitern habe ich noch nie gehört. Ich sehe immer nur, wie du abgefeiert wirst, ne? Aufgrund deiner Performance und so weiter. Also zeigst du die dunkle Seite des K.O. nicht?
Die erlebe ich ja. Von daher, man geht damit nicht hausieren. Nein, ich erzähle sogar in meinem Rhetorikseminar immer von ein paar Situationen, wo mir tatsächlich überhaupt nichts eingefallen ist. 0,0. Und wem das passiert ist und jeder, der auf einer Bühne steht, denke ich, hat das schon erlebt, sollte es auch erleben, ist irgendwie ein blöder Moment. Aber in der Rückschau muss man drüber lachen. In der Situation, wenn man das vielleicht gerade das erste Mal erlebt, fühlt es sich nicht so geil an.
Nicht so sehr, ja.
Mhm. Ne? Und wenn man dann da was hinstammelt und das Gehirn sagt einem, Junge, Schlagfertigkeit war das jetzt nicht, das war eher ein halber Satz irgendwie. Ja. Dann ist das schon ein Schmerz, aber dann gilt es ja auch, weiterzumachen und nicht den Fehler zu begehen, sich dann an demjenigen, den du irgendwie nicht geil kontern konntest, abzuarbeiten und die anderen Teilnehmer zu vergessen. Kardinalfehler, der ja dann auch passiert, habe ich auch schon gemacht, damals, als wir noch Jäger und Sammler waren.
Ja, genau. Übrigens, damals, als wir noch Jäger und Sammler waren, Episode, wo ich wirklich nicht vor großem Publikum, sondern vor einer Person fast gescheitert wäre, aber dann nicht gescheitert bin. Ich glaube, mittlerweile ist relativ klar bei denjenigen, die uns zuhören oder regelmäßiger zuhören, dass wir beide große Musikfans sind. Bei dir ist es sehr stark Bruce Springsteen. Ich mache auch selber Musik und die große, große Inspiration war für mich immer Frank Zappa, weil er so ein Outlaw war und die Jüngeren mögen mir verzeihen, die mögen sich gar nicht mehr daran erinnern, aber so, hey there people, I'm Bobby Brown, das wird jeder kennen, irgendwie ist das doofste Lied, was er gemacht hat, aber das erfolgreichste auch, wie so oft. Und ich hatte tatsächlich die Gelegenheit 1991 ein Interview mit Frank Zappa zu machen, eine halbe Stunde exklusiv, one-on-one. Also ich bin meinem, ja, wenn du so willst, Idol, ja, Und ich hatte das klein maschig vorbereitet, bis ins Detail dieses Gespräch, wollte ihn nach einzelnen Songs, nach Konzerten und Kompositionen fragen und so weiter. Und irgendwie war die erste Frage irgendwas zu Gitarrentechnik, weil das eben auch mein Instrument ist und ich das immer sehr inspirierend fand, Zappa Solos zu hören und so weiter. Mhm. So, und das war die erste Frage und dann sagt Frank Zappa mir gegenüber, tief relaxed, irgendwie schon so ein bisschen gezeichnet von der Krankheit, 3 Jahre später ist er ja auch gestorben, I don't play the guitar anymore. Also ich spiele nicht, ich habe keinen Bock mehr Gitarre zu spielen, wird total überbewertet. Ich bin nie ein guter Gitarrist gewesen, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, das ist alles völliger Quatsch. Das ist einfach Rock'n'Roll, das ist einfach nur Gestus. Ich interessiere mich dafür, gute Musik zu komponieren und so weiter. Okay, also Full Reset, was machst du denn jetzt? Weil das natürlich das ganze Gebäude dieses Interviews war so aufgebaut. Und dann hat sich aber innerhalb von Sekunden, und das war jetzt nicht Schlagfertigkeit meinerseits, sondern einfach eine Erkenntnis, da entpuppte sich ein unglaublich gebildeter, feinfühliger, freundlicher Mann, der ja ein komplett anderes Image, so der Außenseiter, der Outlaw, der Anzüglichkeiten eine nach der anderen verbreitet auf der Bühne und so weiter als Musiker und mit seiner Band. Und total freundlicher, Anfang 50-jähriger Mann. Und dann habe ich einfach ein Gespräch mit dem geführt. Dann habe ich einfach mit dem geplaudert, warum er als Außenseiter, als US-Präsident kandidiert, welche musikalischen Pläne er hat, wie er mit Václav Havel, die waren gut befreundet, in Prag umgegangen ist und so weiter. Oh, es war geil. Und ich habe es immer noch. Und irgendwie eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich so echt gesagt habe, kann ich ein Autogramm haben? Ja, also das habe ich normalerweise in meinem Leben nicht gemacht, aber da bei Zappa sehr wohl und steht bei mir immer noch im Wohnzimmer.
Ja, aber weißt du, am Schluss muss man doch sagen, man geht ein Stück weit, gut, Vorbereitung bitte unbenommen, aber man geht vielleicht zu verkopft und zu ambitioniert rein und es wird viel geiler, weil es einfach ein Gespräch ist.
Ja.
Den Fehler machen wir ja oft. Vorbereitung gehört dazu, weil du musst ja wissen, wen hast du vor dir, ob im 1:1 oder 1:x, ist völlig wurscht. Aber dann diese Natürlichkeit, von der wir oft gesprochen haben, die hilft dir dann auch schnell zu sein. Du hättest ja jetzt auch, nachdem dein ganzes Konstrukt zusammengebrochen ist, weil er sagt, der Gitarre interessiert mich überhaupt nicht mehr, hättest du ja auch einen Nervenzusammenbruch kriegen können.
Absolut.
Und völlig aus der Bahn geworfen sein. Und dann kommt es eben drauf an, das ist im weitesten Sinne Schlagfertigkeit, dass man sofort wieder in der Spur ist und eben auch schnell reagiert und in die Spur kommt mit einer Variation. Das gehört ja dazu. Es geht auch um Tempo in dem Moment. Es geht um Schnelligkeit. Die 2-3 Sekunden hast du. Und in denen entscheidet sich, was passiert.
Und übrigens ein Tipp an vielleicht alle, die mit der Idee sich schlagen, vielleicht selber auch einen Podcast zu machen oder so. Dieses Genre, wo wir uns jetzt gerade befinden, also wir können jetzt schwer nachweisen, weil wir keine Zettel in die Luft heben können. Auf meinem Zettel steht der Titel der heutigen Show drauf und da stehen 2 Zitate drin und dann spielen wir ja immer so ein kleines Audiosegment zu. Das ist auch hier auf dem Zettel drauf, aber das war's. Also, liebe Leute, wenn ihr gerne Podcast machen wollt, skriptet nicht. Redet miteinander und die Psychologie dahinter und die auch Schlagfertigkeit sozusagen ermöglicht, diesen Raum öffnet überhaupt, bedeutet, ungeskriptet zu sein. Weil in dem Moment, wo auf meinem Zettel steht, das ist Frage 1, das ist Frage 10 und ich muss von da bis da mich komplett durcharbeiten, das Hauptsächliche, wo das hinführt, ist, dass ich meinem Gegenüber nicht mehr zuhöre.
Und das ist ein Problem,
ja. Und einfach nicht mehr darauf reagieren kann. Und das sind wirklich so Lehren, wo viele Leute, mit denen ich so arbeite, kommunikationsmäßig sagen, ah, okay, das ist, wenn man so einen A-B-Vergleich macht, ne? Das ist ja irre, wie sehr Sprechen ist Hören, wie sehr ich mich auf jemanden einlassen kann und dann eben halb aus der Hüfte, ich komme wieder zu unserem Titel zurück, wirklich sehr schlagfertig und sehr spontan reagieren kann und sich auf einen Gegenüber einstellen kann.
Ja, aber das ist ja genau das Thema. Schlagfertigkeit hat mit spontaner Reaktion zu tun, mit Schnelligkeit, vielleicht auch mit Humor, nicht vielleicht, mit Humor, schnell sein. Klar, wenn es auch mal einen bösartigen Angriff gibt, ist es noch mal eine andere Thematik, weil wenn du eine Gruppe vor dir hast und da kommt ein Spruch, der dich provozieren soll, der austestet oder vielleicht sogar eher verletzend ist, alles schon mal erlebt, dann wird das eine wichtige Nummer, weil alle anderen werden in dem Moment vielleicht noch genauer hinschauen und auch hinhören, was passiert jetzt? Wie reagiert der Referent, der bis jetzt geliefert hat? Hat derjenige ihn jetzt? Und das sind auch schwierige Situationen, in denen man auch überlegen sollte, vielleicht sogar vorher, was mache ich denn dann? Ich habe vielleicht 4 bis 5 Mal in den ganzen Jahren erlebt, dass Leute aus meiner Sicht, das ist ja auch immer eine Wahrnehmungssache, ne?
Ja, auch das.
Eher bösartig waren. Und ich habe das manchmal dann zur Diskussion gestellt, so in einem anderen Seminar, was man dann macht. Und dann sagen einige so, ja, tu doch so, als hättest du es nicht gehört. Sag ich, ey Leute, nee, ich kann ja nicht sagen, ich habe mein Hörgerät ausgeschaltet oder irgend sowas. Das wirkt ja überhaupt nicht souverän. Das heißt, du musst dich schon stellen. Und wenn mich jemand wirklich angeht, kann es sein, dass das keine spaßige Veranstaltung mehr ist.
Ja.
Ja. Das muss man aber einmal für sich bitte, für sich klar ziehen, wie reagiere ich. Also wer mich unter der Gürtellinie angreift, der muss eben auch wissen, dass das unangenehm werden kann, weil das lasse ich mir grundsätzlich nicht gefallen, weil mich diskreditieren geht nicht. Mich kritisch hinterfragen, mich auch zu konfrontieren mit Aussagen und mich zu testen, das ist der Job. Das gehört dazu. Da habe ich überhaupt gar kein Problem. Nein, gar nicht. Ne? Und wie gesagt, aber dann ist alles drin. Du kannst es gut machen, du kannst scheitern, du kannst völlig falsch einsteigen. Aber das gehört genau zu dem Thema.
Ja.
Aber Schlagfertigkeit ist immer auch so ein bisschen so ein Gewürz in der Geschichte. Aber es spricht gerade dafür, dass es nicht geskriptet ist, wie du gerade sagtest, ne? Sondern dass das lebt, dass das auch mal hin und her geht. Und ich befeuere das. Selbst wenn ich einen Vortrag habe, versuche ich im Gespräch zu sein. Ich hatte die Woche einen Vortrag bei einem Rotary-Club und dann sagten gleich 2 am Anfang, aber nicht, dass Sie hier Fragen stellen und uns mit einbeziehen. Sag, nein, auf gar keinen Fall. Und genau den habe ich direkt gefragt. Am
Anfang. Genau.
War aber schön, böse. War aber schön. Wir haben direkt einen tollen Austausch gehabt.
Ja, klasse.
Und ich konnte das machen. Ja, deshalb, auch da beim Thema Schlagfertigkeit bin ich der Meinung, wir müssen da auch mit dieser Gelassenheit rangehen und mit der Liebe zu unserem Thema.
Total, absolut. Ich habe noch eine Nachfrage, Klaus, weil es mich wirklich auch persönlich sehr interessiert. Es gibt ja viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die gerade für diese Krisensituation sich so einen Werkzeugkasten hinlegen. Nummer 1, entschuldigen Sie mal bitte, aber das gehört nicht zu unserem heutigen Thema, Punkt oder Ausrufungszeichen. Oder ähnliche Textbausteine sozusagen, mit denen auf Angriffe reagiert werden kann. Lassen Sie uns bitte im Anschluss an die Veranstaltung unter 4 Augen darüber reden. Also so, das sind die üblichen Verdächtigen sozusagen, ne?
Ja, klar.
Benutzt du sowas oder sagst du grundsätzlich, nee, wenn mich jemand angeht, dann will ich genau dem zuhören und genau dem antworten?
Das ist echt situationsabhängig. Ich habe oftmals in Seminaren Beispiele aus der Politik, logischerweise.
Klar.
Oftmals geht es dann um eine Art der Formulierung, auch um Schlagfertigkeit, aber auch um Körpersprache. Die Politik liefert da einfach tolle Beispiele. Ja, wenn du so ein schönes Bild einblendest und Donald Trump, ein Herz von Mensch, total herzerwärmt lächelt, das ist einfach ein schönes Beispiel für Mimik. Das war Ironie jetzt. So. Von daher.
Wirklich? Ja, habe ich gar nicht gemerkt.
Weiß, es war nicht zu merken. Gemerkt, ja. Und dann habe ich das. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, weil du hast da ein gemischtes Publikum. Und da, wie wir beide ja wissen, ich auch sehr politisch bin, muss man natürlich aufpassen. Ich frame das und sage, Leute, mir geht es jetzt um das Thema Gestik oder Mimik. Es geht nicht um Inhalte, bitte. Aber manchmal rutscht mir was raus, weil ich dann nicht so hinterm Berg halten kann.
Du bist
und es gab schon Teilnehmer, die sich vielleicht zu Recht dann geäußert haben, haben gesagt, ja, pass mal auf, das ist ganz schön politisch hier. Und dann musst du dich immer wieder einfangen. Und je nachdem, was dann passiert, muss man aufpassen, weil das ist nicht die Bühne für eine politisch-inhaltliche Diskussion. Das ist ein anderes Thema.
Ja.
Und da bin ich schon klar. Dann sage ich, passt auf, wir können gerne inhaltlich nachher sprechen. Ich habe da eine klare Meinung zu denen, aber das gehört ja nicht rein. Ich mache das als Beispiel dafür. Und dann will ich das raushaben aus dem Auditorium, weil das ist richtig für alle, die da sitzen. Und dann darfst du das nicht einfach umkrempeln, weil du da einen hast, der jetzt rein will und dich mit dem da fetzen oder austauschen will, diskutieren, alles gut. Das ist aber nicht der Rahmen. Und dann sage ich das auch so ähnlich. Dann sage ich, hier, das ist jetzt kein politisches Seminar, dann machen wir mal ein anderes Format, aber wir können das nachher gerne besprechen. Und wer mit dazukommen will, gerne. Aber bitte, hier geht's jetzt um Gestik, Mimik, sonst irgendwas.
Genau,
dann ist das okay.
Ja.
Ein wichtiger Punkt, wenn dich einer massiv angreift, musst du meiner Meinung nach es nutzen, um dein Standing klarzustellen.
Oh ja.
Und das mache ich immer, wenn das mal passiert, und das ist ja jetzt nicht an der Tagesordnung, weil das sind gute Leute, die da hinkommen, das mache ich mit den Rückfragen. Weil das Unfairste, was dir passieren kann, sind ja Pauschalangriffe. Du arbeitest ja nicht seriös. Ja, du als Anwalt, das ist immer so ein schönes Beispiel von mir, wenn mir einer sagen würde.
Du als Journalist ja von der Lügenpresse, ja, genau.
Lügenpresse. Ja. Oder bei mir, du ziehst ja Mandanten über den Tisch. Und dann sage ich, wann, wen, wo? Sag's konkret. Und den frage ich so lange, bis der besinnungslos ist, weil er es nicht sagen kann, weil es nicht der Fall ist. Das heißt, der muss dann Farbe bekennen. Pauschale Aussagen sind echt dazu geeignet, sofort Stimmung zu machen. Und die Menschen muss man, meine Meinung, bitte, das hört sich vielleicht aggressiv an, sorry, aber da gibt's für mich auch keine zwei Meinungen. Wenn mich einer persönlich angreifen will, dann muss er auch einen Helm anziehen, wie ich auch. Und dann frage ich nach, sag es konkret. Und das kann er nicht, bis er klein beigibt. Aber da habe ich für mich, und das dürfen alle anderen auch anders entscheiden, die Entscheidung getroffen, ich werde hier nicht zurückziehen in so einer Extremsituation. Bitte, das ist eine Extremsituation. Ich kann natürlich auch nett sagen, Entschuldigung, mach das mal konkret jetzt.
Genau. Aber man kann es auch ja konfrontativ fahren, genau.
Ja, weil das, diese Pauschaldinger, das ist ja nicht in Ordnung.
Ich kenne das auch in meinem journalistischen Leben aus der Vergangenheit, dass ich die Frage gestellt habe mit solchen Anwürfen gegenüber dem Journalismus ganz allgemein und dann dem Staatsfunk besonders, ne?
Ja.
Die Frage gestellt, wann hat mich eine Staatskanzlei oder ein Mitglied des Bundeskabinetts angerufen und mich beeinflusst, eine Berichterstattung in eine bestimmte Richtung zu machen? Glauben Sie ernsthaft, das hat jemals in 35 Jahren stattgefunden? Kein einziges Mal. Nada. Null. Und da fest und deutlich und geradeaus zu sein, völlig wurscht, ob du als, ich kann mir das bildhaft vorstellen, wie auch du als Anwalt angegangen wirst, ja. Aber wenn du eine Meute mobilisieren willst, dann ist der Journalismus oder die Berichterstattung natürlich auch immer ein angenehmes, gefundenes Fressen, wo man schöne Vorurteile pflegen und zelebrieren kann.
Ja, total. Da muss man einmal sich drauf einstellen, dass du dann sagst, bei den pauschalen Dingern, mach es konkret. Und dann spielst du den Ball zurück. Und dann kann er es nicht konkret machen. Und dann ist das Thema hoffentlich abgeräumt. Du musst nur wissen, wenn du auch eine aggressive Variante wählst, kann es sein, dass du da jemand hast, der dir die nächste Zeit in diesem Format schwer macht. Und da müssen wir dann als Referenten auch die Verantwortung haben. Da sitzen andere Teilnehmer, die möchten einfach in dem Inhalt weitergehen. Und das ist, glaube ich, übergeordnet. Ja, da geht es ja nicht um unser Ego, aber wir müssen uns entscheiden, wie wir reagieren, das da rauskriegen, damit wir weitermachen können. Ich habe es viel lieber, wenn das dann humorvoll ist, wenn man auch schmunzeln muss. Und manchmal kommt dann was, aber das liegt daran, dass man ganz viel Erfahrung in den Dingen hat. Und dann, manchmal muss ich selber lachen, wenn ich so einen Kommentar raushaue. Ja, manchmal muss ich auch den Kopf schütteln und sagen, ey, das hast du jetzt echt nicht gesagt, oder? Aber gut, sowas. Oder manchmal sind die Teilnehmer auch fitter und schneller in einem Kommentar, was ich aber total zu schätzen weiß, weil das ist ja dann sportlich. Das mag ich total. Also da ist auch Gelassenheit angezeigt und die Extremfälle sind ja jetzt wirklich nicht so in großer Zahl.
Da wir so ein bisschen über Politik geredet haben, unsere Rubrik. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Und natürlich haben wir mal wieder in die politische Kiste reingegriffen. Spieljahr 2012, Thema Vermögenssteuer im Bundestag. Und der von uns rhetorisch sehr geschätzte Gregor Gysi macht, wie ich meine, indem er Volker Kauder von der Union adressiert, seinen Punkt in Richtung Vermögenssteuer in einem hervorragenden Mix aus vorbereitet sein und Schlagfertigkeit.
Herr Kauder, Sie sind doch Christ, deshalb versuche ich es jetzt mal mit der Bibel. Ja, Sie müssen mal mit den Millionären reden. Ja, passen Sie auf. Also Apostel Paulus hat ja seinem Weggefährten Timotheus einen guten Rat gegeben. Ich zitiere Ihnen das mal wörtlich. Da heißt es, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass sie sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden oder ihre Hoffnung auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Sage ihnen, dass sie Gutes tun sollen und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre und ewige Leben zu gewinnen. Das ist im ersten Brief Timotheus. Und jetzt zitiere ich Ihnen noch Matthäus 19, 24 und auch Lukas 18, 25. Und da heißt es, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Ja, Moment, jetzt müssen Sie den Reichen sagen, Sie müssen ihnen doch eine Chance eröffnen, in das Reich Gottes zu kommen. Und das geht nur über eine Vermögensabgabe und eine Vermögenssteuer, glauben Sie.
Also, erstes Statement dazu, es ist einfach zum Niederknien, oder?
Weltklasse. Es ist Weltklasse. Aber da ist immer dieses Augenzwinkern dabei. Und ich glaube, dass das der Debatte dann immer gut tut, als wenn es eben dieser absolute Kampfmodus ist, den wir ja heute in weiten Teilen erleben.
Ja, ja, humorlos ohne Ende, ne? Also es ist echt, Politik ist eine relativ traurige Veranstaltung und müsste das nicht sein. Und ich bin mir vollkommen sicher, dass Hörer mehr Schlagfertigkeit und mehr Humor im Hohen Haus sehr gutieren würden. Aber das nur nebenbei.
Das muss man doch mal hinkriegen mit dem Humor. Und manche versuchen es mit Humor, aber das ist vergiftet heute. Also das ist kein echter Humor, das ist so wie so ein vergifteter Apfel, ja? Oder Churchill, der vergiftete Tee, ich weiß es nicht.
Ja, ja, genau. Genau.
Das meine ich damit nicht. Ich meine ein bisschen diese Leichtigkeit, weil die Themen sind ernst und die müssen ernst behandelt werden. Aber mit einer gewissen Leichtigkeit. Und jetzt so einem Beispiel, wie Gysi das dann aufzieht, ja. Sie kennen doch die Bibel. Ah ja. In Klammern, Sie haben ja das C vorne stehen in Ihrer Partei. Darf ich Sie da vielleicht mal kurz mitnehmen? Und der Kauder hat wahrscheinlich gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann zieht er das so auf, ja, quasi wie so ein kleiner Hausbesetzer bei der CDU, ja, und erklärt denen mal, was in der Bibel steht und dass sie daran ihre Politik mal ausrichten könnten. Ist doch herrlich. Aber du bist in der Debatte trotzdem drin, ja? Du bist in der Debatte drin. Und heute steht auf irgendeinem T-Shirt von der Linken steht einfach Tax the Rich und schmeißt die Millionäre aus dem Land. Was finde ich besser? Und was ist besser für die Beförderung des Dialogs? War eine rhetorische Frage, oder?
Ja, also von daher ist relativ klar. Ja, ist relativ deutlich.
Und darum geht's. Wenn wir hier auch nochmal ansetzen, was wir immer sagen, wir müssen verdammt nochmal im Gespräch bleiben.
Ja.
Was hilft eher? Der Kampfmodus oder eine Gelassenheit, Humor und vielleicht auch ein schlagfertiger Spruch, der ja nicht auf die Person in dem Falle geht. Mhm. Überhaupt nicht.
Null.
Ja. Null. Also bitte auch das. Es geht ja nicht immer um persönliche Dinge. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Es geht ja einfach mal um ein Ding in der Sache und dann, wie wir reagieren. Da gibt es so viele Beispiele. Aber darf ich eins von Gysi noch sagen?
Ja, klar.
Ich habe den ja live gesehen in Koblenz. Da war ich mit meinem Vater. Da wurde interviewt, 2x45 Minuten, und in der Pause hat er einfach Bücher signiert. Großartig. Und dann sagte er, er war irgendwann mal im Osten, hat da eine Kundgebung gehabt, ganz viele Menschen, er hat gesprochen. Plötzlich kamen um die 100 Nazis und haben das ganze Ding aufgemischt. Und da hat er gesagt, so er hat das erzählt, ey, macht ja nicht so ein Palaver, geht doch mal nach Hause und lest ein Buch, muss ja kein dickes sein. So, da war schon gute Stimmung, sagt er, und da hat sich einer nach vorne durchgekämpft, hat irgendwie auf dem Zettel geschrieben und hat ihm Zettel hochgegeben. Und Gysi sagte, ich habe dann weitergesprochen, habe aber auf dem Zettel was notiert und habe den zurückgegeben. Und dieser Mann ist mit hochrotem Kopf abgehauen.
Okay.
Und der Veranstalter fragte ihn nachher, was haben Sie denn da gemacht? Sagt er, ja, ich konnte das in dem Alter noch, zwei Sachen gleichzeitig sprechen und notieren. Und auf diesem Zettel stand von diesem Nazi, wir sind nicht alle so blöd, wie Sie denken, wir haben alle Abitur. Und der Veranstalter zu Gysi, was haben Sie gemacht? Und Gysi antwortet, ich habe die 38 Rechtschreibfehler angestrichen und es zurückgegeben.
Sensationell, sensationell, großartig.
Das ist der Hammer, gell?
Mann, auch schlagfertig, ne? Und Multitasking ohne Ende. Also es ist ein Ausnahmetalent auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Ja. Was den Ton angeht, den wir eingespielt haben, ich wollte nochmal formalistisch auf die Schlagfertigkeitsebene und unser Credo, was wir hier auch veröffentlicht haben, indem wir sagen, Vorbereitung und an der richtigen Stelle und schlagfertig sein. Und das geht natürlich in dieser Minisequenz hin und her. A, bis in die Haarspitzen vorbereitet mit diesen Bibelzitaten. B, spontan und sofort reagieren auf das, was Herr Kauder aus dem Saal heraus ruft. Und darauf immer eine Replik zu haben. Dann wieder in den Vorbereitungsmodus zurückfallen. Das nächste Bibelzitat, also Altes Testament, Neues Testament, und das macht Gysi natürlich mit Bravour. Den Ehrgeiz habe ich nicht mehr, das in meiner Restlaufzeit noch zu dieser Brillanz zu bringen, aber grundsätzlich spielt damit, ja?
Genau.
Nehmt vorbereitetes Material, das ihr auch vielleicht sogar zitieren könnt, und springt dann auf die Situation. Wie sehen die Gesichter im Publikum aus? Wirken die irgendwie, als bräuchten die jetzt in 10 Sekunden ein Sauerstoffzelt, oder sind die total begeistert und dabei und so. Und auch das gehört natürlich zum Job total dazu. Und hier kann Schlagfertigkeit, ein Einstreuen, eine Überraschung zum Beispiel, off-topic kann das auch mal sein. Also irgendwas völlig, also du redest über Investmentbanking-Perspektiven im Jahr 2040 und dann bringst du irgendwas über einen Sonnenuntergang oder so, der dir besonders gefallen hat. Dann ist die Aufgabe natürlich groß, die Kurve wieder zu kriegen, zurück zum Investmentbanking. Aber das auszuprobieren und sich auszuprobieren und Leute mal zu überraschen und mit Schlagfertigkeit wirklich Aufmerksamkeit zu steigern, das ist es wert.
Das ist aber diese Flexibilität. Du hattest in einer der letzten Folgen mal erzählt, dass du bei einer Veranstaltung von hinten angefangen hast. Also, dass du quasi Q&A vorgezogen hast oder so ähnlich, ne?
Genau.
Also, lasst uns einfach mal die Dinge anders machen. Lasst die Leute mal überraschen. Und ganz ehrlich, ich kann nicht einfach immer sagen, ja, ich möchte gerne Interaktion mit Publikum und dann traue ich mich nicht. Und wenn du das machst, kann alles passieren. Das musst du für dich einmal glattziehen. Und du kannst das nicht vorbereiten alles. Natürlich kannst du auf ein paar Sachen, die kommen, wenn du deine Themen kennst, kommen ja auch manche Dinge immer wieder mal.
Ja, klar.
Was so ist, dann bist du da auch viel souveräner. Aber du musst dich einfach von dem Gedanken lösen, dass du für jede Situation deinen Text hast. Das ist es nicht. Und zum Glück, bitte, zum Glück. Und ich freue mich daran, wenn auch ein Teilnehmer einen Spruch raushaut, wo ich mich selber kaputt lachen muss. Ich finde das großartig. Ich hatte ein Rhetorikseminar, da waren zwei Teilnehmer, zwei Herren, die kannten sich vorher nicht, die haben sich da gefunden. Die waren wie die zwei Alten hier bei der Muppet Show da oben auf dem Dings.
Auf dem Balkon.
Ja, die waren so großartig, Oliver und Thomas. Ich hoffe, die hören das, weil die haben ein Sprüchegewitter da abgelassen. Ich hab den Spaß allein gehabt.
Herrlich, herrlich.
Und wir haben uns dann auch hin und her die Dinger gespielt. Es war wirklich großartig. Also es kann eine absolute Bereicherung sein. Vor allen Dingen, wenn es mit der tollen Haltung passiert, das Ding zu bereichern.
Ja.
Und natürlich haben wir, wie wir es eben schon sagten, auch die Gegenseite, dass es bösartig ist, aber das wird nicht die Vielzahl sein. Klar, gehst du in den politischen Raum, musst du natürlich auch mit solchen Dingern rechnen oder irgendwelche Kundgebungen, anderes Spielfeld. Das ist ja nicht unser Hauptspielfeld. Noch nicht. Nein, und dann müssen wir einfach mal sehen. Aber nehmen wir es doch mal erstmal als positiv und dann seid da echt flexibel, seid locker, traut euch und spielt, wie du sagst, damit. Und dann nochmal spontan, wenn du schon in der Antwort bist und dann kommt der andere, legt nochmal nach und du kannst wieder reagieren, wie gerade in deinem tollen Beispiel. Wie toll ist das? Und das gibt doch so eine Würze und dann macht das mega viel Freude.
Klaus, wir haben noch eine zweite Rubrik zum Schließen sozusagen und die heißt Sprich mit mir. Der Tipp. Ich würde gerne mit dir an dieser Stelle entweder bestätigen oder damit aufräumen. Es gibt natürlich viele Leute, denen begegnest du auch, denen begegne ich im Coaching, in 1:1 Trainings und so weiter sehr stark. Die sagen ja, Mensch, also ich habe halt kein Talent zu reden. Ich habe kein Talent, schlagfertig zu sein. Ich bin halt eine lahme Ente im Kopf. Ne? Also, und im übertragenen Sinne dann nicht nur im Kopf, sondern auch in der Übertragung zum Mund und so. Das wird sich nie ändern. Mein Gott, ich schaffe das nicht. Was sagen wir denen?
Das ist ein Glaubenssatz, der totaler Schwachsinn ist. Wenn du Talent hast, sei dankbar und nimm es gerne mit und ruh dich nicht drauf aus. Mein Spruch ist, Talent stellt dich in die Tür, Ehrgeiz und Disziplin lässt dich durchgehen. Nimm Talent mit. Wenn es nicht ist, arbeite hart, wenn du was zu sagen hast. Und bitte nicht umgekehrt, stell dich nicht irgendwo hin und sag so, und jetzt überlege ich mal, was ich sage und erkläre den Menschen das Leben. Du lernst was, dann kannst du was, dann hast du eine Expertise und wenn du dann Lust hast, findet dich eine Bühne. Und dann sollst und kannst du sprechen, kannst du zu Menschen sprechen, mit Menschen sprechen und nicht umgekehrt, dafür stehe ich zu 100%. Aber versteck dich nicht hinter dem Satz, oh, ich kann das nicht und Talent und hier. Das ist ein Alibi. Du musst nicht, aber das Leben wird schöner und bereicherter, wenn du rausgehst und kommunizierst. Und ich sage ganz vielen Menschen, die ich treffe, immer wieder, du bestimmst, wie deine Bühne ist. Und das 1:1 Gespräch ist genauso eine Bühne wie ein 1:5, 1:10, 1:1000. Und wer sagt, unter 25.000, unter 50.000 wie Bruce und Zappa und so, mache ich es nicht. Eure Entscheidung, sucht euch eure Bühne. Aber für mich gibt es nicht die Bühne, die wertiger ist, weil es geht immer um die Kommunikation.
Absolut.
Und das ist das Entscheidende. Und ich finde es schade, wenn Menschen sich mehr und mehr zurückziehen und nicht kommunizieren.
Ja, ein nachdenkliches und gleichzeitig total ermutigendes Schlusswort, finde ich, lieber Klaus. Du bist jetzt unterwegs, ja, nicht während wir sprechen, sondern ab morgen in Kanada und USA, in New York.
Ja.
Der lautesten Stadt der Welt vielleicht. Und ich bin mal sehr, vielleicht machen wir einfach mal eine Episode dann über New Yorker Eindrücke in diesem.
Das wäre doch was.
Bin sehr gespannt, was du erzählen wirst von diesem Trip und mal gucken, ob wir über Kommunikation auf den Straßen Manhattans oder sowas machen.
Unter dem Gesichtspunkt werde ich das gerne beobachten. Zusätzlich, selbstverständlich, freue mich drauf, dass ich mit meiner kleinsten Tochter, jüngsten Tochter das erleben darf.
Super.
Bin sehr gespannt, was da passiert. Ich habe noch einen Satz, der mir immer wieder, wenn ich den sagen darf, durch den Kopf geht, zum Thema Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit heißt nicht, im Gespräch zu siegen, sondern die Freiheit zu haben, im Gespräch nicht gelähmt zu sein.
Wunderschön. Nehmen wir mit.
Nehmen wir mit, oder?
Ja. Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast. Wer mehr wissen will, unsere Backlist vielleicht mal anhören möchte, gibt es natürlich auf Spotify und Apple. Wir freuen uns sehr über Kommentare dort. Ja. Ist uns sehr, sehr viel wert. Und ansonsten weiterführende Informationen gibt es auf ohnesorgekommunizieren.de oder auf podcom.de. Das sind unsere beiden Homepages und rund um die Kommunikation einige Fundstücke dort.
Ja, und ich möchte echt sagen, ich bin sehr dankbar für die Rückmeldungen, die wir bekommen. Wir kriegen dann Nachrichten mit Feedback und das finde ich großartig. Danke an diese Menschen, die sich die Zeit auch nehmen. Das finde ich ganz toll. Mit Ideen, die auch kommen, wirklich auch Gedanken zu unseren Folgen. Das wissen wir natürlich sehr zu schätzen. Und klar geht die Reise weiter, weil es so viel Spaß macht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir beide eben davon reden, was wir auch tagtäglich leben, ist das nochmal eine andere Geschichte im Vergleich zu angelesenem Wissen, was irgendwo verbreitet wird. Und was ich toll finde, dass in dieser Zeit, in der alles so schnell ist, was du immer sagst, als Mr. Podcast und auch Mr. Radio, wenn ich das wertschätzend so formulieren darf, dass die Menschen sich die Zeit nehmen, wirklich zuzuhören. Wie großartig ist das?
Ja, ist es. In diesem Sinne, auf bald, hier bei Sprich mit mir. Eine gute Zeit wünsche ich.
Bis bald. Ciao.